Ja, ihr Lieben, einen gesegneten guten Morgen wünsche ich jedem Einzelnen, dem ich heute Morgen nicht persönlich die Hand geben konnte. Ich hoffe, dass ihr euch wohl hier fühlt und dass wir heute wieder reiche Beute am Wort machen werden. Ich möchte die Begrüßung etwas abgewandelt aus dem Römerbrief heute sagen. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen hier in Lübeck, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und falls jetzt jemand denkt, jetzt übertreibt er aber, der sollte sich das erste Kapitel des Römerbriefs nochmal ansehen, durchlesen und verinnerlichen, denn dort steht ganz explizit, dass auch ihr dazugehört, die ihr berufen seid in Christus Jesus. Ich habe euch heute deswegen auch mal wieder eine Predigt aus dem Bereich Evangelium praktisch mitgebracht. Und ich denke, die wird schon einige Fragen beantworten. Vorweg sei es noch einmal erwähnt, das hier ist kein Menschendienst, sondern ein Gottesdienst. Und das wirklich Tolle daran ist aber, dass unser Vater im Himmel, während wir uns ihm ganz demütig uns hier versammeln, und ihn loben und preisen, zu ihm beten und unsere Sorgen und Nöte vor ihn bringen. Diesen Gottesdienst benutzt Gott, um uns, seinen Menschen, den Menschen seines Eigentums, durch sein Wort Gutes und konkrete Hilfe bringen möchte. Wir sind also gut beraten, nicht so sehr auf den Prediger zu beachten, sondern uns ganz auszurichten auf Gott und konzentriert zuzuhören, was er vielleicht heute zu mir persönlich sagen möchte. Macht euch bereit, auch heute Morgen wieder Gott persönlich zu erleben, einen Gedanken für dich selbst herauszuhören vielleicht, ein Wort, das dich persönlich betrifft, zu erhalten oder vielleicht sogar eine Antwort auf persönliche Fragen von deinem Gott zu erhalten. Lasst uns also möglichst alles ablegen, was uns jetzt noch ablenken sollte oder dem Wort Gottes im Wege steht. Das Fachwort heutzutage dafür ist loslassen. Unser Thema fällt weitläufig heute unter den Begriff Heiligung und der Wille Gottes für mich. Dazu lese ich vor aus dem 1. Thessalonicher. Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und ich springe mal zu Vers 7. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. So, das ist also der Wille Gottes, steht hier, unsere Heiligung. Oder besser gesagt, meine Heiligung. Jetzt habe ich es schriftlich. Das kommt ja mal wieder ganz dick heute Morgen. Und ausgerechnet sowas, mit dem ich in der Vergangenheit schon oft meine liebe Not gehabt habe, weil ich da nicht so recht mit zurechtgekommen bin. Heiligung. Nicht, dass ihr das falsch versteht, der Wille war schon da, nachdem ich mich bekehrt hatte. Aber in der Praxis, da sah es dann oftmals ganz anders aus. Und jetzt lesen wir es hier im niedergeschriebenen Wort. Und das mag den einen oder anderen fast umhauen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Okay, holen wir erstmal tief Luft und versuchen wir nicht schon an dieser Stelle aus der Predigt auszusteigen, weil es sicher bessere Themen für den Frühling gibt, zum Beispiel der Garten oder was zu Hause noch zu machen ist. Ich kann es schon mal vorweg sagen und ich versuche es in möglichst jeder Predigt einmal zu sagen. Gott wird nichts von dir verlangen, was er dir nicht vorher schon gegeben und geschenkt hat. Deine Aufgabe ist es lediglich zu suchen, wo das in seinem Evangelium, der guten Nachricht, steht und dann zuzustimmen. Ja, so ist das. Das möchte ich für mich annehmen. Und das müssen wir noch nicht einmal alleine bewerkstelligen, denn uns steht der Heilige Geist hilfreich zur Seite. Also können wir uns jetzt erstmal wieder entspannen. Denn jetzt, das habe ich für euch ausgesucht, kommt mal ganz großes Kino und ihr seid dabei. Wir fangen heute mal ausnahmsweise im Alten Testament an. Evangelium praktisch wird dann später kommen. Und ich will damit auch ein bisschen dokumentieren, ich habe nichts gegen das Alte Testament. Ich lese da sehr viel und sehr oft drin, um das, was ich im Neuen Testament erkannt habe, mir bestätigen zu lassen. Nun, um jetzt mal in die heutige Geschichte reinzukommen, benötige ich etwas Hilfe von euch. Das ist nicht schlimm. Ich habe die ein oder andere Frage an euch und möchte gerne, dass ihr euch regel beteiligt. Wer von euch kennt den Namen eines großen Mannes Gottes aus dem Alten Testament, ein Mann nach Gottes Geschmack? Ja. Alles richtig. Heute soll es um David gehen. Und das war nicht so schwer, es steht in der Bibel, er war ein Mann nach dem Geschmack Gottes. Und na klar, David. Kennt jemand auch den Namen seines Widersachers aus dem Geschlecht der Philister? Goliath, genau. Einstimmige Meinung, Goliath, alles richtig. Die Geschichte von David und Goliath kennen viele von uns schon aus der Schule oder aus dem Kindergarten sogar. Der junge Hirtensohn David erschlug den furchtbaren Riesen und Kriegsmann Goliath. An sich schon ein Wunder, ein kleiner Hirtenjunge, naja, so klein war er nicht, aber dagegenüber ein ausgebildeter Kriegsmann Goliath. Nachzulesen ist die Geschichte im Alten Testament im 1. Samuel Kapitel 17. Naja, der David hat den Goliath erschlagen und schon war David der Held. Er hatte den Riesen getötet, vor dem sich alle, aber auch durchweg alle gefürchtet hatten. Er kam in seiner Unbekümmertheit einfach an, guckte sich um, sagte, wer ist das, der unseren Gott lästert? Und hat gesagt, das werde ich nicht zulassen und hat sich ihm gegenübergestellt. Man hat ihm noch eine Rüstung angeboten, hat er aber gesagt, nee, lass mal nach, ich komme schon klar. Das war ein Triumph, was David dort erlebt hat und machte David unsterblich, nicht nur für Christen, sondern überhaupt und führte ihn schlussendlich zur Königswürde. Er wurde der König Israels. Wenn das keine Karriere ist, vom Hirtensohn zum König, das war und ist doch eine tolle Geschichte. Kleiner Einschub nur mal so für uns, das war vielleicht so toll, wie unsere eigene Bekehrung zu Jesus Christus, wo wir vielleicht unseren ganz persönlichen Goliath erschlagen haben und fortan zur Familie Gottes gehörten und nun auf die Rückkehr unseres Königs warten. Einschub beendet. Zurück zu der Geschichte mit David, dem Liebling Gottes, dem Mann nach Gottes Geschmack. Der war nun König geworden und lebte herrlich und in Freuden als König in Israel. Oder? Schauen wir weiter und kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie hieß denn der zweite Philister, mit dem König David kämpfen musste? Wie, fragen da viele. Gibt es noch einen? Ja, es gibt noch mindestens einen. Weiß keiner? Nun, ich wusste es auch nicht, bis ich diese Geschichte gehört und dann mal nachgeforscht und nachgelesen habe. Was denn? Fast. Bis ich diese Geschichte gehört habe, kannte ich den Namen auch nicht. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Der zweite Philister hieß Ishbi. Ja, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Und diese Geschichte kennen nämlich nur wenige und deshalb lesen wir heute im 2. Samuel Kapitel 21 die Verse 15 und 16. Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und David zog hinab und seine Männer mit ihm, und sie blieben in Gob, um mit den Philistern zu kämpfen. Und David wurde müde. Dieser Kampf diesmal lief für David nicht so gut, denn David war müde geworden. Und so konnte der Riese den David letztendlich auf dem Schlachtfeld umrennen und auf den Rücken werfen. Und er holte mit seinem mächtigen Speer aus und wollte ihn David direkt ins Herz stoßen. Was hat David dabei wohl gedacht? Das ist das Ende? Oder Gott, warum ich? Warum jetzt? Warum hier? Es war doch gerade so schön. Nun, ich denke, es war nicht viel Zeit im Kampf, in dieser Situation sich noch viele Gedanken zu machen oder Gedanken zu haben. Aber ich kann euch beruhigen, es war nicht das Ende. Aber Gott hatte andere Pläne mit David. Unvermittelt tauchte hinter dem Riesen Ishbi der Gefolgsmann Davids mit Namen Abishai auf und schlug dem Philister kurzerhand den Kopf ab, bevor dieser auch nur zustoßen konnte. Puh, das war sehr knapp. Gerettet in letzter Sekunde. Was die Bibel hier mit nüchternen Worten beschreibt, war sicher noch dramatischer, als ich das hier beschreiben konnte. Lesen wir weiter 2. Samuel 21, den Vers 17. Aber Abishai, der Sohn des Zeruja, half David und schlug den Philister tot. Aber was macht diese Sache für uns heute, tausende Jahre später, noch immer interessant? Nun, ich will es euch sagen, die Quintessenz liegt im Detail. Den Namen Abishai kann man nämlich übersetzen. Und der Name Abishai bedeutet übersetzt, der Vater existiert. Das war der Name von dem Mann, der David in allerhöchster Lebensgefahr durch beherztes Eingreifen gerettet hat. Der Vater existiert, Abishai. Und was lernen wir daraus? Was sagt uns das heute? Nun, wir sollten immer mit dem lebendigen Gott rechnen. Denn er existiert und er kümmert sich um seine Kinder, zu denen auch du gehörst. Und zwar kümmert er sich um dich, auch wenn du mal müde geworden bist, auch wenn du schon am Boden liegst, auch wenn du mal wieder das Ziel, das du dir gesteckt hast, nicht erreicht hast. Und er kümmert sich um dich, auch wenn wir in unserer Heiligung mal wieder gescheitert sind. Oder er kümmert sich auch um uns, wenn wir einfach nur erschöpft sind, müde geworden sind und einfach nicht mehr kämpfen möchten. Vielleicht kennt ihr diese Situation auch. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lasst mich bloß alle in Ruhe. Schauen wir noch einmal zu David und seinem scheinbaren Leben herrlich und in Freuden. Wir lesen weiter in 2. Samuel 21, die Verse 18 bis 22. Danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Sibbeschai, der Huschathiter, den Saaf, der auch einer von dem Geschlecht der Riesen war. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Aihanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath, den Gathiter. Der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gad. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen. Das sind 24 an der Zahl. Und auch er war vom Geschlecht der Riesen. Und als er Israel Hohn sprach, erschlug ihn Jonathan, der Sohn Schamans, der ein Bruder Davids war. Diese vier stammten vom Geschlecht der Riesen in Gad und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. Das hört sich alles nicht mehr so an wie ein Leben in Herrlichkeit und in Freuden, oder? Ein Krieg nach dem anderen. Immer wieder stehen dieselben Leute vor der Tür, die Philister, und versuchen, Israel Böses zu tun, David Böses zu tun und seinen Leuten. Okay, das war unsere Einleitung. Nun springen wir mal in unsere Zeit und versuchen, das Gehörte für uns heute erklärbar zu machen und den Gewinn für uns aus diesem biblischen Bericht zu ziehen. Viele Christen, und ich meine damit auch wiedergeborene Christen, leben in der Annahme, dass mit ihrer Bekehrung alles gelaufen ist und damit ein Leben herrlich und in Freuden auf sie wartet. Die Verheißungen Gottes gelten natürlich für alle und für sie ganz besonders, und sie möchten jede einzelne dieser Verheißungen für sich in Anspruch nehmen. Das stimmt natürlich zum Teil auch zuerst einmal. Wenn man sich zu Jesus bekehrt hat, Vergebung für alles erhalten hat, was vorher gewesen war, und wenn man ganz konkret merkt, dass unser Geist, der vorher durch die Sünde tot war, nun von neuem geboren ist, ich denke mal, viele von uns kennen dieses Gefühl, diesen persönlichen Eindruck, dass der eigene Geist erst einmal frisch angezündet ist, hell und hoch auflodert, wie bei einem Streichholz, wenn es neu entzündet worden ist. Man befindet sich dann in der ersten Liebe, man ist vielleicht sogar brennend im Geist und genießt die durch den Heiligen Geist ermöglichte Gemeinschaft mit Gott. Nichts ist befriedigender. Was die meisten nicht wissen, später aber noch lernen, ist, dass wir zu unserem eigenen Schutz ab der Bekehrung bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Und das ist auch gut so. So weit, so gut. Aber dann irgendwann, bei dem einen früher, bei dem anderen später, merken wir, dass genau wie bei dem erwähnten Beispiel mit dem Streichholz und der Flamme, die Flamme sich mit einmal wieder auf ein normales Format reduziert und die Flamme ab da an etwas weniger hell aufleuchtet. Ich will noch mal einen kleinen Einschub machen für die, die sich da vielleicht nicht so sehr auskennen. Wer sich mit dem biblischen Menschenbild nicht so gut auskennt, für die Bibel besteht ein Mensch aus Körper, Seele und Geist. Der Geist des alten Menschen ist aber durch die Sünde gestorben, sodass ab sofort nur noch Körper und Seele vorhanden sind. Die Seele versucht nun in diesem Fall den verlorenen gegangenen Geist zu ersetzen und das Regiment um die Führung des Menschen zu übernehmen. Leider ist die Seele nicht zur Heiligung fähig, sondern versucht einfach nur, den Menschen weiter durch das Leben zu steuern. Man kann sich das vielleicht vereinfacht so vorstellen, wie auf einem Schiff, auf dem plötzlich auf hoher See der Kapitän stirbt. Dann übernimmt der erste Offizier und dann der zweite und so fort. Und je länger die Fahrt dauert, werden die Führungsleute auch mal müde oder durch Krankheit auch krank. Und so darf dann vielleicht sogar mal der Koch oder der Schiffsarzt oder der Maschinist am Steuer und wenn es ganz schlimm kommt, sogar der Schiffsjunge. Aber der Kapitän ist tot und so herrscht auf diesem Schiff, in diesem Körper, kein Geist mehr, sondern die Seele feiert die neu gewonnene Autorität. Und viele von diesen seelischen Schiefständen, die ich gerade eben so ein bisschen beschrieben habe, machen schließlich die Seele krank. Und im schlimmsten Falle brechen dann diese krankmachenden Eigenschaften in den Körper durch und führen dort zuerst mal zu psychosomatischen Erkrankungen und dann vielleicht zu verschiedenen anderen Krankheiten. Eskalieren tut die Sache aber, sobald die Verhaltensweise der Seele zu Tatsünden werden. Das berechtigt dann zum Teil Kräfte, die vom Gegenspieler Gottes eingesetzt werden, in diesem Menschen Raum zu nehmen und sich diesen Menschen aufzuhalten. Diese Wesen nennt die Bibel böse Geister oder Dämonen. Sie können nicht den Geist des gefallenen Menschen besetzen, denn der ist ja tot, sondern nur die Seele oder den Körper in Beschlag nehmen, dort aber Krankheiten auslösen oder verschlimmern. Und wenn die Sünde des betreffenden Menschen zu groß werden, dann geht das hin bis zum Tod. Der Sünde sold ist der Tod, lesen wir im Römerbrief. Der Sünde sold ist der Tod. Das hören wir nicht so gerne, stimmt's? Das könnte uns vielleicht sogar Angst machen. Aber nun kommt die frohe Botschaft speziell auch für uns wiedergeborene Christen. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, Johannes. Diese Bibelstelle setzt sich mit den Sünden der gefallenen, von Gott getrennten Menschen auseinander und ist leider nicht generell zu verstehen und zu gebrauchen. Wer möchte, kann das zu Hause mal nachlesen, das wird jetzt zu weit führen. Wir erinnern uns aber an unsere vormals prekäre Situation, als wir noch nicht bekehrt waren. Wir erkennen plötzlich unsere Sünde und unsere Schuld vor Gott. Wir erkennen die Aussichtslosigkeit unseres eigenen Kampfes gegen das Böse in uns. Wir erkennen, alleine haben wir keine Chance. Das nennt man Sündenerkenntnis. Schließlich aber kapitulieren wir und gezogen und ermuntert durch den Heiligen Geist übergeben wir unser ganzes Leben, Körper und Seele an Jesus Christus, den Gottessohn, und dieser wird zu unserem persönlichen Erlöser. Die frohe Botschaft aus dem Römerbrief 6,23 geht nämlich noch weiter. Wir erinnern uns, der Sünde sold ist der Tod. Und weiter geht's. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich wiederhole es gern nochmal von vorhin, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das bezieht sich auf unsere Tatsünden, die unweigerlich zu einer Trennung, zu einer Sünde führt, der Trennung von Gott. Also wenn das keine gute Nachricht ist, wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus Christus befreit uns von unseren Sünden, die zur unweigerlichen Trennung von Gott geführt haben. Sünden und Heiligung, das ist uns hoffentlich allen klar, das passt nicht so recht zusammen. Aber dann kommt die gute Nachricht, Gott greift ein, Jesus kommt zu uns und die Gabe Gottes an uns ist das ewige Leben. Und nun mal so nebenbei, das ist es doch, was die Kaiser und Könige und die Fürsten schon immer haben wollten, das ewige Leben. Und wir bekommen es geschenkt. Ohne Kampf und ohne Anstrengung, als Gabe Gottes, gewissermaßen als Bekehrungsgeschenk, das ewige Leben. Das ist vielen gar nicht klar. Und damit das dann auch nicht noch durch unsere eigene Dummheit wieder verloren geht, Gott kennt ja schließlich seine Pappenheimer, werden wir auch noch versiegelt mit dem Heiligen Geist bis zur Wiederkunft Christi, damit bloß nichts passieren kann. Wow, das ist ja spitze. Was hat das aber alles mit König David und Samuel im Alten Testament zu tun? Nun, Christen sind gut beraten, die Hinweise und Ermahnungen des Evangeliums ernst zu nehmen, ein Leben im Geiste zu führen, ein Leben in Christus Jesus zu führen und sich somit mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen, und zwar täglich. Es könnte sonst sein, dass unser Leben nach der Bekehrung doch vielleicht nicht so ruhig und herrlich verläuft, wie es sich viele vorstellen mögen. Um es mal ganz deutlich zu sagen, wer ein Leben in Christus Jesus führt, der muss sich wohl keine großen Gedanken machen und auch keine Angst haben. Einmal erlöst, immer erlöst. Und es gilt das Wort aus Römer 8, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römerbrief. Was im Römerbrief für alles steht. Selig sind die, die am Donnerstag zu unserer Bibelstunde kommen. Denn da nehmen wir gerade den Römerbrief durch. Und wir sind erst am Anfang, aber es war schon so gewaltig und toll, was wir gelesen haben. Ich kann nur jeden ermuntern, dazu zu kommen. So, das war der Werbeblock. Es gibt aber auch noch einige andere Stellen im Evangelium, die uns aufhorchen lassen sollten. Ich will heute nur mal zwei nennen, damit es nicht zu lang wird. Ich bin ja sowieso immer zu lang. Wir lesen im 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ihr Lieben, dies ist kein Brief an unbekehrte Menschen, die ihre Bekehrung noch vor sich haben. Dieser Brief richtet sich an die wiedergeborenen Christen in Kleinasien. Und es geht weiter, 5,9. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Und in diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Petrus hier beide Gruppen zusammenschließt, die Christen und die Brüder aus der Welt. Unter diesem Wort des Petrus taucht doch die Frage auf, wenn Christen keine Angriffe mehr zu befürchten haben, warum ermahnt Paulus dann im Epheserbrief die Christen dazu, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen? Ich lese mal vor, Epheserbrief, Vers 10, zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Frage: Ist denn die Waffenrüstung Gottes vollkommen unnützer Ballast? Warum benutzt das keiner? Und die Waffenrüstung für uns ist vielleicht ein zu vernachlässigender Sachverhalt, der für uns eigentlich nicht mehr gilt? Nein, natürlich nicht. Die Waffenrüstung Gottes ist für uns Christen von fundamentaler Bedeutung. Ich hoffe sehr, dass niemand anderer Meinung ist. Aber nun mal ganz ehrlich, wer trägt die Waffenrüstung Gottes jeden Tag? Wer trägt sie bewusst täglich? Den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, den Schild des Glaubens und die Sandalen der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Okay, bevor ich zu meiner zweiten Bibelstelle komme, hier einmal in diesem Zusammenhang eine positive Anmerkung. Wir hier sind eine geistgeführte Gemeinde mit vielen aufrechten und bibelfesten Christen, die fest im Glauben stehen. Ich denke nicht, dass es unter uns hier Geschwister gibt, die sich um diese Zusammenhänge ernsthafte Sorgen machen müssen. Wir sind geisterfüllte Christen, wir sind tatsächlich, wie wir an vielen Stellen in der Bibel lesen, in Christus Jesus. Aber das ist, weiß Gott, nicht überall so, in so vielen anderen christlichen Gemeinden oder solchen, die sich zumindest so nennen. Deswegen habe ich es gerne nochmal heute angeführt. Es ist von fundamentaler Wichtigkeit, diese Bibelverse, die für uns geschrieben worden sind, zu unserer Orientierung, zu unserer Hilfe, zu unserem Weiterkommen, sie auch wirklich zu berücksichtigen. Die zweite Stelle in diesem Zusammenhang steht bei Matthäus 12, 43 und meinen Christen nach ihrer Erlösung und Befreiung durch Jesus Christus. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin, und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Und dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. Nun, viele, leider ganz viele Menschen und darin auch wiedergeborene Christen übersehen die letzten fünf Worte im Römerbrief 6,23, die wir vorher gelesen haben. Diese fünf Worte lauteten nämlich in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir erinnern uns. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich möchte an dieser Stelle mal einfach einfühlen, das gehört jetzt nicht zum eigentlichen Text. Ich habe hier an diesem Ort mal eine Predigt gehört von unserem Bruder aus Lüneburg, der damals eine ganze Predigt darüber gehalten hat, was es bedeutet, in Christus Jesus, unserem Herrn, zu sein. Und das war für mein ganz persönliches Leben ein Aha-Erlebnis, weil ich hatte die Bibel, vor allem das Neue Testament, vorher schon rauf und runter gelesen, hatte auch die ganzen Stellen gelesen, wo es drin vorkam, in Christus Jesus zu sein. Es hat mir aber nichts gesprochen. Aber als ich diese Predigt damals gehört habe, das hat mich sowas von berührt und ich merkte mit einmal, was ich dann andauernd überlesen hatte, was für mich so natürlich und selbstverständlich war, dass ich es gar nicht beachtet habe. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da ist also eine Voraussetzung mit angebunden. Und das ist das eigentliche Thema für wiedergeborene Christen, nämlich ein Leben in Christus Jesus zu führen, ein Leben im Heiligen Geist zu führen und damit unsere Heiligkeit voranzutreiben und damit den Willen Gottes zu tun. Unsere frisch geputzte Wohnung mit dem Heiligen Geist zu füllen, nicht ab und zu mal beim Frühjahrsputz, sondern täglich und ständig, und dabei nicht müde zu werden. Und das ist mit Leichtigkeit zu schaffen, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, der uns zu allem Überfluss dann auch noch geschenkt worden ist. Viele denken, sie könnten ihr altes Leben irgendwann wieder aufnehmen, nur eben einen etwas heiligeren oder frommeren Eindruck zu hinterlassen, und dann läuft das schon. Und die nicht mitbekehrte Seele sieht Oberwasser und schreit Hurra, das machen wir schon, das kennen wir ja von früher, Schauspielern habe ich ja gelernt, das kriegen wir schon hin. Und sie versucht, das Schiff zu übernehmen. Es ist leicht und angenehm, ein Leben im Geiste zu führen. Ein Leben in Christus Jesus, wenn man die Demut aufbringt, sich mit seinem Wort und seiner Lehre zu befassen, und sich für diesen Weg zu entscheiden, sich jeden Tag wieder für diesen Weg zu entscheiden. In Christus Jesus zu sein, ist der Schlüssel für alle Verheißungen und Wohltaten Gottes, die er seinen Kindern schenken will. Und wie sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Und an anderer Stelle sagt er auch noch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Erkennt doch die Wahrheit in diesen Worten Jesu und lasst euch ermuntern, dieses Joch Jesu auf euch zu nehmen. Es erleichtert euer Leben kolossal. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, dann wird Heiligung kein schwieriges, unbequemes und deshalb lästiges Thema sein, von dem man sich am besten schnell wieder abwenden sollte, sondern dann wird eure Heiligung leicht und sanft vonstatten gehen und zur täglichen Freude werden, egal wie garstig die Außenumstände gerade sind. Viele von unseren Geschwistern hier kennen das, da bin ich mir vollkommen sicher. Denken wir daran, Gott wird niemals etwas von uns fordern, was er uns nicht vorher in Christus Jesus geschenkt hat. Und dann werden wir erleben, wie schön es ist, im Willen Gottes zu stehen und im Willen Gottes zu leben, denn das Wort Gottes vom Anfang gilt. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Deswegen wollen wir die 5 wichtigen Worte auch nicht wieder vergessen, in Christus Jesus, unserem Herrn, zu bleiben. In Christus Jesus zu sein und zu bleiben bedeutet nichts anderes wie im und mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, das nur mal nebenbei, dann werden für andere böse Wesen nicht mehr erreichbar sein und müssen keinen Rückfall in vorchristliche Zeiten mehr befürchten. Besetzt heißt es dann, und die bösen Geister müssen umkehren und ihr Dasein in öden und unwirtlichen Gegenden verbringen, sagt die Bibel. Für mich so ganz nebenbei ein tröstlicher, fast erheiternder Gedanke. Wichtig aber für uns ist, wir müssen dann nicht mehr, wie König David, im Alten Testament ständig wieder Kriege führen, immer wieder gegen denselben Feind, ruhelos die anderen Menschen um uns herum uns durchs Leben kämpfen, sondern wir werden erleben, wie der Friede Christi, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus zum ewigen Leben. Nun, was bedeutet das praktisch? Unser Herz, der Lieblingsplatz unseres Geistes und des Heiligen Geistes, unser Herz ist gefüllt mit dem Geist Gottes und auch unsere Sinne, unsere Seele ist angefüllt mit Ruhe und Frieden und muss nicht weiter versuchen, die Herrschaft wieder an sich zu nehmen oder sich gegen alte Geister verteidigen. Heute heißt es aber nicht mehr Abishai, der Vater existiert, sondern Jesus, Gott ist Hilfe. Und schließen möchte ich heute mit einem Wort aus dem Hebräerbrief. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Ihr Lieben, Gott hat es nicht nötig, mit unseren Ängsten zu spielen oder gar die Angst der Menschen zu seinem Kalkül zu machen. Nein, das ist die Vorgehensweise des Feindes. Wer irgendwo im Wort Gottes meint, Angst haben zu müssen, der hat den Charakter Gottes noch nicht verstanden. Gott ist die Liebe. Gottes Gnade ist durch unseren Herrn Christus Jesus auf diese Erde gekommen. Und wenn wir den Herrn Jesus heute schon ganz praktisch sehen wollen, dann sollen wir der Heiligung nachjagen, sagt dieses Wort. Nun, wir wollen unserer Heiligung nachjagen, und zwar mit Freude, um den Herrn Jesus sehen zu können, wie er auch heute immer noch wirkt unter den Menschenkindern. Und nicht mit der Angst im Nacken, sonst eventuell unsere Erlösung zu verlieren und nicht in den Himmel zu kommen. Das ist nicht, was im Wort steht. Wir haben es heute besprochen. Heiligung soll für die Kinder Gottes ein Abenteuer sein, bei dem sie den wahren Charakter Gottes kennenlernen sollen und von ihm und seiner Liebe geradezu überwältigt werden sollen. Ich behaupte mal, dass kaum jemand die überwältigende und umfassende Liebe Gottes hier bereits auch nur annähernd erfasst hat. Ich schließe mich selbst dabei unbedingt ein. Aber ich freue mich, was ich bei meiner Jagd nach der Heiligung noch alles Gute erleben und erfahren werde. Sind wir schon am Jagen? Oder ist es nun an der Zeit, unter neuen Voraussetzungen an den Start zu gehen? Das wünsche ich euch, ihr Lieben, und allen, die dieses Wort hören und für sich annehmen. Macht reiche Beute im Wort des Evangeliums bei eurer Jagd nach der Heiligung. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und kann euch garantieren, dass ihr diesen Segen in Christus Jesus erfahren werdet, wenn ihr den Willen Gottes tut. Amen.